Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Dass LinkedIn im B2B eine extrem wichtige Social-Media-Plattform ist, wissen wir. Aber kann man über LinkedIn millionenschwere Aufträge einfädeln? Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Productize Service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über einen häufig sehr unbekannten Zusammenhang, der einen riesigen Unterschied macht, wenn du LinkedIn im Austausch mit deinen B2B-Kunden nutzt. Ja, so darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er hat Marketing studiert, anschließend auch den Doktor im Bereich Marketing oben drauf gelegt. Hat dann auch Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Maschinenbau studiert und war 12 Jahre lang bei SKF im Bereich Windkraft und Stahl. Zuletzt eben als Group Strategic Marketing Manager, ist hier Member in der Productize Service Mastermind und hat da seinen Productize Service im Bereich Social Selling in den Markt gebracht. Ich darf heute hier im Podcast sehr herzlich willkommen heißen Dr. Philipp Schmidt. Hallo Philipp.
Hallo Mike, grüß dich.
Ja, wir haben, aus der Schweiz, sagt man. Ja, aus der Schweiz, genau. Ne? Genau, wir haben heute hier ein fast international, also Schweiz und Zürich und Köln. Genau. Für die Hörerinnen und Hörer einfach mal so vielleicht den ersten Einstieg. Warum Social Selling und was ist das eigentlich?
Ja, Mike, am Anfang habe ich eigentlich gar nicht gewusst, was ich da tue mit dem Social Selling. Ich bin dazugekommen als Marketing-Verantwortlicher für eine Messe. Ich war dort für eine Messe zuständig und auch dann Standleiter. Und wenn man so eine Messe, die Zuhörer aus dem Bereich B2B werden es kennen, diese B2B-Messen sind sehr teuer. Das heißt, wenn man dort auf eine Messe fährt und so einen großen Stand hinbaut und mit Exponaten und allem drum und dran, da ist man sehr schnell deutlich über 100.000 Euro. Und dann kommen noch die ganzen Ausgaben für das Personal und Vorbereitung noch dazu, so dass man sagen kann, so grob in der Branche, so ein Lead auf so einer Messe kostet 1.000 bis 2.000 Euro.
Okay.
Und das heißt, ich war als Standleiter und als Verantwortlicher für den Messeauftritt, hatte ich ein Ziel, so und so viele Leads. Wir hatten dort auch einen super schönen Meetingraum mit Kaffee und allem drum und dran vorbereitet. Ja. Und wir hatten auch als Vorgabe, so und so viele vorab terminierte Kundentermine dort zu haben, also die Kunden oder potenzielle Kunden dort einzuladen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, fragst du doch die Kolleginnen und Kollegen aus Vertrieb und sag, hey, bitte lade doch mal die Kunden ein. Und die Messe war in Spanien. Und dann kam immer so, ja, Philipp, mach dir keine Sorgen, wir kennen schon alle unsere Kunden. Das war so ein bisschen das Manjana-Manjana-Phänomen, zufälligerweise. Und irgendwann die Zeit ist gekommen und die Messe kam immer näher und ich hatte keine Termine und ich hatte diesen großen Messestand mit diesem schönen Meetingraum. Und da habe ich mir gedacht, also pass mal auf, liebe Freunde, wenn ihr die Kunden nicht einladet, dann mache ich das einfach selbst. Und dann hatte ich mir tatsächlich vorher schon in der Branche, ich war ja sehr aktiv in der Windkraftbranche, schon viele Netzwerke oder Beziehungen und Kundenkontakte aufgebaut. Das waren dann schon mal um die 1.000, super. Da habe ich gedacht, die kannst du ja schon mal einladen, die kennst du. Und dann habe ich ganz gezielt noch Personen, also man spricht dann auch so von einer Persona oder Zielgruppe eingeladen, von genau den Leuten, die ich bei uns am Stand haben wollte. Mhm. Und habe dann 120 Einladungen via LinkedIn rausgeschickt. 20% der Leute haben geantwortet.
Okay.
Alle waren interessiert. Und die Hälfte davon waren dann tatsächlich in Spanien, auch vor Ort in Bilbao. Ja. Und haben einen Termin ausgemacht, sodass ich am Ende mehr Kundentermine hatte als die gesamte Vertriebsmannschaft zusammen. Also der Meetingraum war voll und mein Terminkalender war voll. Und da war ich mir zum ersten Mal klar und habe mir gedacht, hey, das ist ein Kanal, der funktioniert. Ich kann die richtigen Leute vorher ansprechen, ich kann sie einladen und ich kann sie dann in die eigenen Vertriebskanäle überführen. Das habe ich dann dort gemacht. Auf der Messe habe ich mich dann mit den Leuten unterhalten und gequatscht und Kaffee getrunken. Und wenn dann wirklich eine Frage war von dem und dem Kunden, war ja der zuständige Vertriebsmitarbeiter da und der Anwendungsingenieur. Und dann habe ich dann einfach gesagt, so, hallo, übernehmen diesen Kunden mal, und dann waren die in dem normalen Verkaufsprozess. Und erst später wurde mir klar, was ich da gemacht habe, dass das Social Selling war. Damals war das gar nicht so ein Begriff. Und ja, das war dann so, dass ich dann eigentlich in der eigenen Firma und auch außerhalb gesagt habe, hey Leute, da gibt's Möglichkeiten, gezielt sich mit Kunden zu vernetzen, gezielt die Kunden anzusprechen, und keiner hat irgendwie sich dafür interessiert, weil wir wissen, also wir haben es ja, was das neue Social Media, was ist denn das? Das ist ja so wie Facebook, das hat ja so wie meine Kinder, oder da gab es so andere Vorbehalte, ja, das brauchen wir ja gar nicht, wir kennen doch unsere Kunden, wir fahren doch immer dorthin und so, also was braucht man nicht, wollen wir nicht fort damit, ne? So wie du manchmal so sagst. Ja. Und dann kam Corona.
Okay.
Und plötzlich war alles anders. Plötzlich gab's keine Messen mehr. Plötzlich konnte man nicht einfach zum Kunden fahren. Plötzlich waren die Kunden nicht mehr erreichbar. Man durfte nicht mehr dorthin fahren. Ne? Das war alles weg. Und dann ist das Interesse nach diesem Thema schlagartig gestiegen, sodass ich dann nicht einzelne Mitarbeiter geschult habe im 1:1 Coaching, sondern hunderte von Mitarbeitern und auch Kurse anbiete, zusammen mit Branchenverbänden und Industriemagazinen. Und insofern hat das Corona dieses ganze Thema nach oben gespült, beschleunigt, aber es wäre so oder so gekommen, das Thema. Da bin ich fest davon überzeugt, halt 1-2 Jahre später.
Ich finde genau das spannend, was du sagst, weil gerade wir im B2B, wir tun uns ja manchmal schwer so mit diesen ganzen Social Media Plattformen, ne? Ich sehe das, meine älteste, die ist 13 Jahre, die hat TikTok, ne? Ich denke mir, was soll ich auf TikTok? Da laufen meine Zielkunden nicht rum, aber auf LinkedIn laufen sie eben halt rum, oder früher, ne, Xing, beziehungsweise ganz altes OpenBC.
Kenne ich auch noch.
Ja, war ich mal früher, ne?
Aber war ich Student, aber
OpenBC. Ja. Wow. Ne? Und dann fragt man sich,
was. Auf OpenBC.
Ja, genau. Ja. Weißt du, so, ey. Und dann fragt man sich, was fange ich denn damit jetzt an? Ne? Was mache ich denn damit? Und naja, ich sag mal, bei Xing, das ist ja im Grunde mehr oder weniger zu einem sich selbst pflegenden Adressregister verkommen. Aber jetzt gibt's ja dieses LinkedIn. Und das führt natürlich zu der Frage, wie kann ich jetzt diese Idee, diese Erfahrung, was du ja beschrieben hast, für meinen Productized Service eben einsetzen?
Also, das Grundsätzliche, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, welche Ziele habe ich überhaupt? Also, was will ich überhaupt erreichen? Und wenn ich jetzt so an die Leute denke, die einen Productized Service aufbauen, also Selbstständige, die gerade starten, oder Experten in ihrem Bereich, dann gibt's die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen zu den richtigen Leuten, also potenziellen Kunden, Kundenmultiplikatoren. Das ist das eine. Und das zweite ist es, dass sehr viele Leute, zumindest aus meiner Sicht, die diesen Productized Service nutzen, extrem gute Experten sind. Die kennen sich in einem Thema super, super, super gut aus. Und LinkedIn und gerade wenn man Geschäftskunden hat und wenn es um Vertrauen geht, dann bildet die Möglichkeit, Inhalte zu teilen, eine ausgezeichnete Plattform für eine Expertenpositionierung. Das heißt, ich werde durch das Teilen, durch das Kommentieren und durch das Publizieren von relevanten Inhalten für meine Zielgruppe zu einem anerkannten Experten. Und ich habe das damals auch gemacht. Es war bei mir dann in der Windbranche und ich habe es so ein bisschen erklärt, immer so, du gibst deine eigene Fachzeitschrift aus für dein Thema und deine Leser sind deine Kontakte oder die das dann weiterteilen. Und das heißt, die wissen quasi immer, wenn was von dir kommt, das hat immer mit dem Thema CE-Kennzeichnung zu tun. Das hat immer mit dem Thema Windkraftanlagen zu tun. Das hat immer bei dir mit dem Thema Lastenheft zu tun, ja, oder zum Thema Productized Service oder was auch immer. Und dadurch habe ich eine Möglichkeit, mit einer sehr engen Zielgruppe, aber das dafür dann in Deutschland oder sagt global, in Kommunikation zu treten und alle anderen Sachen außenrum, Google oder Tagesanzeitungen oder was auch immer es da gibt, die brauche ich dann gar nicht mehr, weil ich in die 1:1 Kommunikation gehe in meiner Fachexpertise. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich klar wird, was ist meine Expertise, und dann auch möglichst klar Persönlichkeit zeigen, ja, als Person wahrnehmbar werden, aber nicht Kraut und Rüben zu liken und zu kommentieren, was Reichweite angeht. Also ich sage das immer so schön, ich liebe meine Frau, aber ich like sie nicht.
Okay.
Ja, weil ich ihre Beiträge, das, was sie macht, hat nichts mit meiner Zielgruppe zu tun. Und dafür gibt sie von mir kein Like.
Okay, das ist spannend. Das heißt, was so aus deiner Sicht wichtig ist, sich zu überlegen, dass ich die richtigen Leute in meinem Netzwerk habe. Ja, und dann auch natürlich dieses, was du sagst mit dem Ziel, ne? Wer sind überhaupt die richtigen Leute? Und wenn ich meine, das haben wir ja alle, es ist ja, also ich sag mal, die wir jetzt irgendwo mal eine Hochschule von innen gesehen haben und dann, ne, gehen wir alle in die Welt raus und die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die damals mit einem studiert haben, sind dann wieder irgendwo, ja, und dann vernetzt man sich irgendwann über LinkedIn, das heißt, die sind zwar im Netzwerk, aber eigentlich ja nicht meine Zielgruppe, ja, jetzt mal als Beispiel gedacht, das heißt, die würde ich dann zwar sehen, wenn jetzt irgendwie da ein Post kommt, aber das würde ich jetzt nicht liken. Richtig?
Korrekt. Ja, wenn ich es wirklich professionell betreibe, dann würde ich es nicht machen.
Okay.
Du kannst dich ja mit denen immer noch auf Facebook und die Grillpartys und das ehemaligen Treffen oder was auch immer da ist. Aber ich würde es nicht machen. Wenn ich es wirklich ernsthaft und professionell betreibe, würde ich da sehr selektiv vorgehen, tatsächlich. Auch sehr selektiv in der Annahme von Kontakten. Also da ist nicht mehr besser. Wenn dich irgendjemand anschreibt und das ist, du kennst den nicht und es ist nicht jemand aus deiner Branche und es ist auch nicht jemand, der potenziell Kunde ist oder nicht, dann würde ich den einfach diesen Kontakt nicht annehmen, weil so ein Algorithmus und alle Social Media Algorithmen, mehr oder weniger, man kann sich ja funktionieren ähnlich. Du magst was, du teilst den Inhalt und dann wird das in einer bestimmten Stichprobe, was weiß ich, 10 von 100 gezeigt.
Okay.
Und wenn der Algorithmus dann sieht, dass dort Kommentare sind, dass dann auch Aktivität ist, dass die Leute sich, das ist das Letzte bei LinkedIn, sich das lange anschauen, dann sagt er, oh, das ist relevant, dann spielt er das mehr Leuten vor, noch mehr Leuten raus.
Okay.
Und das bedeutet aber, wenn du Kontakte hast, die sich nicht für deinen Inhalt interessieren, die da nicht interagieren, dann erkennt der Algorithmus, das ist nicht relevant. Also lieber 300 Kontakte, richtig, und da geht die Post ab, weil das genau für die passt, weil das genau die brennenden Themen sind, als 10.000 und keinen interessiert's.
Ja, das finde ich spannend, weil das ja im Grunde eigentlich bedeutet, ich meine, das hab ich jetzt, so du es erzählst, fällt mir das so auf. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten mein LinkedIn-Profil, ne? Und seitdem Xing es ja hingekriegt hat, sich selber kaputt zu machen, bin ich ja jetzt, sag ich mal, seit 2 Jahren primär bei LinkedIn unterwegs. Und da habe ich natürlich alles in meiner Kontakteliste, von ehemaligen Studienfreunden über Hörer aus dem Zukunftsarchitekten-Podcast, also ne, dem Ingenieur-Podcast, über Freiberufler, Productized Service, Leute hier aus der Membership, alles Mögliche. Ich kann mich jetzt noch gerade daran erinnern, ich war jetzt vor 4 Wochen habe ich einen Online-Vortrag gehalten für Gründer an der RWTH Aachen. Ja, dann kommen dann wieder Studenten, die mich da gesehen haben, machen eine Anfrage. Das heißt, du bist dann sehr selektiv, nicht nur diese Anfrage anzunehmen. Also mir ist klar, ne, wenn da jetzt irgendwie die Assistentin der irgendwie Geschäftsführung eines russischen Hass nicht gesehen, was ne, mich anfragt, dass ich die natürlich nicht annehme. Das habe ich häufiger, deswegen kam ich da so, ne, wo ich denke so, wie kommst denn du auf mich? Das ist mir klar. Aber dann würdest du diese nicht annehmen. Schrägstrich, was jetzt für mich in meinem Fall mit meinem Kuddelmuddel an Kontakten bedeutet, eigentlich müsste ich jetzt theoretisch hingehen und all die, die nicht Kundenzielgruppe darstellen, wieder rauskehren, richtig?
Ja, also ich würde es jetzt nicht so radikal, aber so von der Idee her, aber wenn du die Leute kennst, das ist klar, das ist ja immer noch persönliches Netzwerk und allem drum und dran. Ja. Und es kann tatsächlich auch sein, das ist das Zweite, wo ich sage, selbst wenn das jetzt nicht deine Zielgruppe sind, und aber das kann sein, dass die dass in der ihren Kontakten, die Zielgruppe wieder dabei ist. Das heißt, in dem Moment, wo die das liken und kommentieren, wird das dann bei ihren Kontakten angezeigt. Ja. Das kann dann sein, dass es ein Multiplikator ist. Es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Mhm. Ne? Und jeder muss sich aus meiner Sicht so da seine persönliche Balance finden. Aber ich habe es jetzt mal im Extremen gezeigt, wie es funktioniert. Und das ist so zwischen dem, ich nehme einfach alles an und mehr ist besser und ich bin super selektiv. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit für einen persönlich. Aber wenn ich die beiden Ecken kenne, in welche Richtung es gehen kann, dann weiß ich, in welche Richtung ich mich bewege. Bewege ich mich eher in Richtung Masse und desto mehr, desto besser, oder bewege ich mich mehr mit meinen Aktionen in Richtung die Richtigen? Und das hilft mir in vielen Entscheidungen, was poste ich oder wen schreibe ich an und welchen Kontakt nehme ich an oder nicht, hilft mir das. Das gibt mir so eine Richtschnur. Ja, biege ich eher nach links, also laufe ich eher nach Süden oder laufe ich eher nach Norden?
Ja.
Und da hilft das. Es ist kein, aus meiner Sicht, es gibt kein Geheimrezept und es gibt kein Schwarz und Weiß, aber ich sollte mir vorher klar machen, wie diese Netzwerke funktionieren, um sie professionell zu nutzen. Und professionell heißt, ich nutze sie, um meine Ziele zu erreichen.
Ja. Das bringt mich nochmal zu dem Punkt, du hast ja so ein 5-Schritte-Programm oder Prozess, ne? Du startest ja immer mit diesem Thema, ne? Was sind deine Ziele? Was willst du auf dieser Plattform erreichen?
Genau.
Nur einfach mal, um das ganze Bild für die Hörerinnen und Hörer zu haben, was ist dann so.
Klar.
Was kommt dann aus deiner Sicht?
Genau, also ich nenne das 5K-Konzept. Und also das erste Konzept ist das Konzept. Das ist, was will ich erreichen? Also das ist nichts Neues, das steht in jedem Marketing-Lehrbuch irgendwo drinnen. Ne? Das ist so Positionierung, Zielpersona identifizieren, was für Ziele habe ich. Also so grundsätzlich mal ein Gerüst, was will ich erreichen, wen will ich erreichen, dass das einigermaßen klar ist. Das zweite K ist das Thema Kompetenz. Das heißt, was ist meine Kompetenz? Ist es eine Fachkompetenz in der Methode? Ist es eine Branchenkompetenz? Dass ich klar bin, was ist das, was ich kann? Was ist das, womit ich den Kunden helfen kann? Und diese Kompetenz sollte auch auf dem Profil zum Ausdruck kommen. Mhm. Ja, das ist das Thema Profilkompetenz. In irgendeiner Weise die Seriosität, Kompetenz und Vertrauen auswirken. Das dritte K ist das Thema Kontakte. Also Kontakte heißt, ich suche mir gezielt die richtigen Kontakte. Ich versuche auch, sehr oft kommt es vor, dass ja, wenn ich dann mit den Vertriebsmitarbeitern, mit den Vertriebsleitern rede, sage ich, mit wem sind Sie denn schon vernetzt bei Ihrem Kunden? Das einer oder zwei? Es kann doch nicht sein, dass das die einzigen Leute sind, die Sie dort bei diesem großen Kunden. Nee, da kenne ich noch den und den. Dann sage ich, okay, dann digitalisiert mal eure Kontakte. Geht mal in eure Adressbücher rein und schreibt die Leute an. Ja, sind die überhaupt noch, stimmt das überhaupt noch, was er da vor 3 Jahren in das CRM-System da eingeklopft hat? Ist der wirklich noch Einkäufer? Ja, das ist eine gute Möglichkeit, sagen wir mal, die Daten auch aktuell zu bekommen, und es ist ein Kontakt. Ja, und dann nicht einfach anschreiben, sondern sehr geehrter Herr Müller, ich habe gesehen, Sie sind immer noch im Einkauf bei der Firma XX Müller tätig. Ich nutze jetzt verstärkt auch soziale Medien, wie ich sehe, Sie auch, schönen Gruß. Also immer auch noch was dazu schreiben. Also das Thema Digitalisieren der Kontakte. Mhm. Dann ist das Thema Konsistenz. Das ist das vierte K. Das ist das Teilen von Inhalten. Also konsistent, habe ich vorher auch schon erklärt. Mhm. Mit der eigenen Expertenpositionierung, also nicht mal hier links und mal das und mal da oben und hinten, auch nicht so sehr nach Reichweite schielen, sondern wirklich Relevanz und Konsistenz. Mhm. Und das fünfte K ist das Thema Konstanz, und damit meine ich nicht die schöne Stadt am Bodensee, sondern damit meine ich einfach auch dranbleiben. Also ich kann nicht erwarten, dass ich einmal hier einen Post loslasse oder einmal einen Kunden anschreibe und dann kommen die Aufträge. Also das ist auch mühsam und das ist zeitaufwendig und das dauert, bis da die Erfolge kommen.
Ja.
Aber, und das sind so die 5K für mich, so die Schritte, die man durchgehen muss, um am Ende aus meiner Sicht im B2B, im Social Selling Erfolg zu haben.
Jetzt hast du eben eine Sache angesprochen, die fand ich total spannend, und zwar ist das dieses Thema, da habe ich einen Kontakt, schreibe ich den an, ne? Wie du gerade geschrieben hast, so, ich habe gesehen, Sie sind da noch im Einkauf, bin jetzt auch verstärkt auf sozialen Medien unterwegs. Das ist ja etwas, wo ich immer auch selber noch aus meiner eigenen Erfahrung, ja, man hat ja unglaublich viele Kontakte bei seinen Kunden. Ne? Ich habe Leute, also die im Projektteam sind, ich habe Leute, die sind Führungsebenen, ich habe auch mit Leuten natürlich Kontakt, die hinterher, wenn ich mein Product-as-Service ausliefer, eigentlich gar nicht mehr zwingend im Alltag habe, ne? Aber die ich vorher, als noch dieser ganze Einkaufsprozess lief, mit denen noch zu tun hatte und alles. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, würdest du hingehen und sagen, alle diese Kontakte, die ich in meinem B2B-Kontext mit dem Product-as-Service in dieser gesamten Verkaufen, Durchführen und After-Sales, also Sales, Service und After-Sales, wie ich auch mal so beim Product-as-Service sage, dass ich die anspreche, so, hallo, wir haben hier gerade irgendwie wegen Lastenheften zu tun, schönen Gruß aus Köln oder so?
Ja, also ich denke, hier macht sich so ein bisschen die Schere auf zwischen dem, was ich jetzt sage, im B2B-Bereich. Also das ist das Erste. Ich habe ja ein Buying Center und ich versuche eine möglichst hohe Durchdringung zu haben beim Buying Center. In einem klassischen Investitionsgüter, ne? Wenn du jetzt sagst, ich bin ein Selbstständiger und habe einen Product-as-Service und ich bin sehr spitz nur auf diese eine Zielgruppe, diese eine Person, und die kann auch immer alles entscheiden, dann würde ich nur fokussieren. Aber wenn ich ein Buying Center habe oder wenn ich jetzt im Social Selling ein Key Account oder ein Strategic Account Manager bin und ich habe einen Kunden, dann versuche ich natürlich, mich mit möglichst vielen Leuten beim Kunden zu vernetzen, weil die auch wieder Multiplikatoren innerhalb des Unternehmens sind. Das kommt ein bisschen auf dein Geschäftsmodell an und wie viel, also kann der Entscheidungsträger dann auch wirklich entscheiden und unterschreiben, dann ist es der eine, dann brauche ich mich auf die anderen weniger zu konzentrieren. Aber gerade im B2B haben wir ja höchst komplexe interne Beschaffungsprozesse.
Oh ja.
Ja, und da hilft eine hohe, ich nenne es Kundendurchdringung. Und wenn ich als Verkäufer 2 bis 3 Großkunden habe, die bevorzugt noch aus derselben Branche sind, dann versuche ich natürlich, dann ist das für mich ein Indikator der Social Selling Kompetenz eines Vertriebsmitarbeiters, wie viel digitale Kontakte hat er. Und das kann man sich einfach, man geht hoch, man gibt den Namen des Kunden ein, klack, und dann kriegt sie, was weiß ich, 30.000 Employees on LinkedIn, you're connected to 1 through 350. Also ich bin mit 60 vernetzt.
Okay.
Bei einem großen Kunden.
Also okay.
Damals.
Da sprichst du, das ist interessant, weil das ist etwas, was ich ja nie gemacht habe. Ne? Das ist ja, genau den Teil habe ich irgendwie komplett, ja, vergessen, sag ich es mal in Anführungsstrichen.
Ja, also, ja, und wenn du dir das hast du jetzt vergessen, aber wenn du jetzt in Zukunft das magst oder sowas, du fährst, gut, jetzt die Zeiten haben sich geändert, aber was hat man denn früher gemacht? Da ist man zu einem Meeting hinbekommen, ja, dann habe ich gesehen, da ist der Herr Müller, vorher kriegst du die Anwesenheitsliste, da ist der Herr Müller, der Herr Meier, die Frau Schmid und sowas dabei. Du guckst an, du guckst dir in ihre LinkedIn-Profile oder Sing. So, dann hast du schon mal Hintergrundinformationen. Dann weißt du, Mensch, der Herr Müller, der hat auch in Bochum studiert. Ja? Mhm. Und der Herr Meier, der war mal 2 Jahre in der Schweiz oder sowas. Also ich habe schon von vornherein Anknüpfpunkte, wo ich vielleicht in der Pause sage, Herr Müller, ich habe gesehen, Sie waren doch auch 2 Jahre bei ABB oder was auch immer. Mhm. Und dann sagt der Herr Müller, woher wissen Sie das? Ja, das ist wirklich, wird anerkannt, wenn Sie sich vorbereitet. Und gerade wenn du dann noch reingehst und hast 20 Leute, und die stellen sich, stell dir vor, du gehst rein, die 20 Leute, und dann stellst du, ich bin der Herr Müller, ich bin der Herr Meier. Wenn du dich vorher schon mal Zeit hast, dich vorzubereiten, anhand der Profile, hast du auch die Namen sofort drin.
Ja.
Ja, so. Zugfahrt vorher eine Stunde.
Ja, klar. Ja,
so. Und dann gehst du raus aus diesem Meeting, hast immer noch die Teilnehmerliste und schreibst die auf dem Weg zurück im Taxi mit der App an und sagst, sehr geehrter Müller, super Meeting heute, können wir gerne in Kontakt bleiben oder ich bin jetzt gerade auf dem Weg zurück. Und zack, hast du sie alle.
Ja.
Und das ist ein bisschen mehr Vorbereitung und Nachbereitung.
Ja.
Weil das Meeting ist nicht vorbei, wenn du die Tür dazu gemacht hast oder wenn du das Werksgelände verlässt, dann ist die Nachbereitung. Und genauso ist es die Vorbereitung, zu schauen auf den Profilen, das Thema Social Listening, zu schauen, was hat das Unternehmen gerade für Trends, welche neuen Produkte haben sie gelauncht? Also insofern gehört das für mich zur Vor- und Nachbereitung eines Meetings. Und gerade wenn man dort noch in alten Zeiten mit dem Auto mit dem Auto geht's nicht, aber ne, mit dem Zug, deswegen fahre ich so gerne Zug, zack, dann kann ich das doch machen. Habe ich doch Zeit, habe ich doch Leerlaufzeit, kann ich mir was vorbereiten.
Ja. Das ist ein super hilfreicher Tipp, weil das ist genau das, was ich bei dem Thema Lastenheft-Service, meinem Product-Test-Service, nie getan habe. Ne? Weil ich habe ja klassischerweise 2 relevante Kontakte. Das ist in der Regel irgendwie ein Abteilungsleiter, Bereichsleiter, R&D. Und in der Regel auch Projektmanager.
Ne?
Ja. Projektmanager. Diejenigen, die dann hinterher mit dem Lastenheft ihre Projekte umsetzen. Das sind für mich die beiden relevanten Kontakte, auch über die eigentliche Dienstleistung hinaus. Weil ich weiß aus der Erfahrung heraus, und das passiert bei mir sehr häufig, deswegen finde ich das so spannend. Bei mir passiert das dann über Bande. Weißt du, die finden das interessant, was ich gemacht habe mit dem Product Service, dass ich in der Lastenheft 1-2 Wochen hingestellt habe und so weiter und so weiter. Und dann empfehlen sie das weiter. Und dann haben sie ja nichts zu empfehlen, weil wir haben uns ja nicht auf LinkedIn verknüpft. Und dann empfehlen sie den Podcast, wenn sie drüber stolpern.
Ja.
Und dann habe ich manchmal nach Jahren kommen Leute zurück und sagen, ja, damals. Und dann ist diesen Podcast und dann, jetzt brauchen wir ein Lastenheft. Und das ist etwas, was ich natürlich stark abkürzen kann, wenn ich diesen Schritt gemacht hätte.
Du hast es jetzt nicht nötig aufgrund deiner Positionierung, aber du könntest auch so in die Kaltakquise gehen. Du könntest auch wirklich sagen, wenn das jetzt der Projektmanager oder der Abteilungsleiter reingeht beim Kunden, dann zeigt dir LinkedIn auch an, über wie viele Schritte du verknüpft bist. Das heißt, wenn du 3, 4 gemeinsame Kontakte hast und sagst, rufst, dann siehst du und dann würde ich wirklich anrufen oder eine Mail schreiben. Ja?
Okay.
Und sagst, also du willst den Herrn Müller, der Herr Müller ist deine Zielpersona, ist vielleicht noch CEO oder sowas, ne? Ist ein bisschen höher. So. Du bist mit dem Herrn Meier verknüpft. Dann rufst du den Herrn Meier, du siehst es an, oh, der Herr Meier kennt auch den Herrn Müller und vielleicht kennt die Frau Schmidt auch den Herrn Müller. Dann rufst du die an und sagst, Frau Schmidt, wir haben uns ja da gesehen, ich habe jetzt mal recherchiert, der Herr Müller macht ja bei Ihnen im Haus das und das, stimmt das? Ja, das stimmt. Ich bin ja viel unterwegs und ich habe bei diversen Marktbegleitern von Ihnen gehört, dass da gerade das Thema agile Prozesse, was auch immer aktuell ist. Ich glaube, das könnte für den Herrn Müller sehr interessant sein, einfach mal zu erfahren, was so gerade in der Branche ist. Können Sie mal einen Kontakt herstellen? Dann sagt die Frau Schmidt, Ja, Herr Pfingsten, ich kenne Sie ja und so. Das könnte wirklich für einen Herrn Müller, warten Sie kurz, ich schreibe dir eine Mail. Und zack, habe ich eine warme Intro für
Das
einen
ist richtig.
absolut vorgefilterten Kontakt.
Das ist
Aber
richtig.
diese Arbeit, dieses Nachdenken und das über Bande spielen, das muss ich tun. Und
Ja.
deswegen lässt sich das auch so schlecht automatisieren. Und deswegen sind die auch so schlecht, diese automatisierten Anfragen. Und jetzt persönlich, ich sage immer zu den Mitarbeitern im Vertrieb, dann sagen sie, ja, und jetzt geht es alles ganz einfach oder gib mir mal einen Text, ne? Und dann wird es ganz einfach. Und dann sage ich, wenn es so einfach wäre, dann habt ihr in einem halben Jahr keinen Job mehr.
Ja.
Weil dann kann man es automatisieren, weil wozu brauchen wir euch noch? Ein guter Vertriebsmitarbeiter weiß genau, wie er diese über Bande spielt. Der weiß genau, welche Themen er richtig platziert beim Kunden. Und ob er das über LinkedIn macht oder über eine Mail schreibt oder über einen Brief schreibt, ist vollkommen egal. Das ist Handwerk und Spitzenverkäufer und sehr viele im B2B, sehr viele Vertriebsmitarbeiter haben diese Expertise. Die wissen, wie man mit dem Kunden umgeht. Die haben auch Branchen-Know-how. Und letztendlich geht es bei denen nur einfach zu sagen, hey Mensch, das ist doch eine neue Möglichkeit, alles aus einer Hand, nutzt das mal. Das ist wie die Einführung des Telefons, Entschuldigung, wenn ich
Ja.
sag, oder von E-Mails.
Ja. Naja.
Früher haben wir doch immer Briefe geschrieben, ja, diese E-Mails oder sowas. Der Inhalt von einem Brief, von einer E-Mail ist ähnlich wahrscheinlich, aber es ist einfach ein anderes Kommunikationsmedium. Und letztendlich geht es darum, ich muss verstehen, wie das funktioniert. Ich muss verstehen, wie die Wählscheibe funktioniert. Ich muss verstehen, wie man eine E-Mail aufmacht. Aber der Inhalt und die Vorgehensweise, das Verkaufen, das Zuhören oder was auch immer, das sind Basics oder das können die Leute und das kann man auch in Büchern lernen. Das ist
Ja,
nichts Neues.
ja. Das bringt mich so zu dem Punkt, du hattest es gerade schon mal so ein bisschen mit der Automatisierung angedeutet. Was sind aus deiner Sicht, wenn ich jetzt eine B2B-Social-Media-Plattform wie LinkedIn nutze, aber es gibt ja noch andere und es wird vielleicht auch irgendwann, das ist ja das Spannende, was ich bei dir so faszinierend finde mit dem Social Selling. Aktuell ist LinkedIn die B2B-Plattform, wo man das wunderbar ausspielen kann, aber in 10 Jahren kann es ja wieder was anders sein. Ja? Und vor
Die
10 Jahren war es.
Prinzipien sind dieselben, ja.
Genau, genau. Aber das bedeutet auch, es gibt so ein paar No-Gos, die aus deiner Sicht, was ist so absolute No-Gos, die du so siehst, jetzt gerade aktuell vor allem, ne, LinkedIn ist ja in aller Munde, was
Also
da,
so.
ja.
Ja, also Mike, so platte Anfragen automatisiert, wo ich dann einfach sehe, wo irgendein jemand hat einfach nur den Namen eingesetzt hat. Also lieber Mike, ich vernetze mich gerne mit Führungskräften, bla bla bla, und habe gesehen, dass sie hier super duper sind. Ja, wenn ich ne, einfach nicht individualisiert und ohne Sinn und Verstand und dann automatisiert und auch auslagern. Dann einfach eine Agentur geben oder irgendeine Aushilfskraft und sagen, hier, da, schreibt mal 1.000 Leute an, weil das ist immer in ihrem Namen. Und die denken wirklich, dass jemand sie so angeschrieben hat. Das heißt also ich würde das nicht automatisieren, weil brauche ja auch nicht, ich brauche ja Klasse statt Masse. Das, so dieses Massen finde ich schwierig, fehlende Vorbereitung. Ich persönlich, das ist jetzt kein No-Go, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ist das Thema Privates und Persönlichkeit. Also um Reichweite muss ich jetzt wirklich so viel von meinem Privatleben preisgeben? Muss ich jetzt meine Kinder da ins Bild zerren, was auch immer? Das kann man machen, funktioniert sicherlich gut, aber stärkt es zur Kompetenz bei oder geht es nur um Reichweite? Also eher, ne, das ist so das, wo ich dann sage, schwierig, aber das ist jetzt für mich kein No-Go, sondern es ist eine individuelle Entscheidung. Aber so das Thema platt und automatisiert empfinde ich als schwierig, gerade in einem B2B-Bereich. Das kann woanders funktionieren, ich will da gar nicht drüber urteilen. Aber in einem komplexen B2B-Verkaufsprozess, in dem es ums Buying Center geht, in dem es um Seriosität geht, in dem es um Vertrauen geht, würde ich tatsächlich individualisiert und mit Vorbereitung da rangehen, anstatt das auszulagern und zu automatisieren.
Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an, und das ist immer diese Kombination, die uns oftmals gar nicht bewusst ist. Die B2C-Leute, die gehen ja auf Masse. Ja, bei denen im B2C-Bereich ist die Anzahl, die Masse einfach entscheidend. Und dann, wenn ich so eine große Masse habe, macht es natürlich auch Sinn, viel zu automatisieren. Aber du hast ja gerade so ein schönes Beispiel eingangs gebracht. Die 300 Richtigen reichen mir doch. Ja? Ja. Und 300 Leute gezielt, ne, mit Sinn und Verstand, natürlich dann manuell, logischerweise, aber klar und auch sehr, 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 sehr
wertschätzend
und so weiter genau anzusprechen, das ist ja gar nicht so viel Aufwand. Ja, was du gerade sagtest, so, dann hast du dann, und jetzt kommst du irgendwie aus einem Workshop, aus einem Meeting, aus einem sonst was, zurück, sitzt im ICE, dann sind es 2, 3. Und so machst du das, sind viele, viele kleine Handlungen, die dann immer dazu führen, dass du diese irgendwann mal 300 Richtigen zusammen hast. Ich finde das fürchterlich. Ich weiß gar nicht, was da draußen jetzt los ist. Irgendwie, es war jetzt mal eine Zeit lang der totale Trend. Ja, irgendwie Abnehmexperten, die dann einen angesprochen haben. Ja, dann musste ich sagen, da bin ich fast vor Lachen vom Stuhl gefallen. Dann war es jetzt irgendwie scheinbar ein ganz großer Trend, das ganze Thema Vertrieb. Ja, ich habe so seltsame Anfragen. Hey, Mike. Wie sieht's aus? Brauchst du mehr Kunden und so weiter? Aber ich denke so, wenn du dich mal nur eine Sekunde mit meinem Profil auseinandergesetzt hättest, würde ich sagen, ich habe eher ein anderes Problem als Aufträge.
Siehst ja auch.
Ja.
Genau. Ja. Du siehst ja auch, Mike, wenn du eine Anfrage hast, du siehst ja auch, wer vorher auf deinem Profil war. Hm. Ja, dann guckst du, und ich hatte Herr Müller angeschrieben. Und du guckst, der hat nicht mal dein Profil gesehen, du siehst ja, wer auf deinem Profil war, dann weißt du, also wenn es nicht mal diesen einen Klick wert war, dein Profil voranzuschauen, dann weißt du, wie viel Zeit, dann hast du wahrscheinlich mehr Zeit mit dem Lesen dieser Anfrage verbracht, als derjenige mit dem Formulieren, und dann ist die Entscheidung klar.
Genau. Das ist das, was ich so fürchterlich finde, weil irgendwie scheint da wohl auch draußen gerade irgendwie Leute unterwegs zu sein, die den Leuten das erklären. Sonst würden sie das ja nicht machen. Also ich habe jetzt hier gerade ganz aktuell, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da passt vorne und hinten nicht zusammen. Ja, es ist selbstständig, hilft kleinen mittelständischen Unternehmen mit einer Recruiting-Methode. Wenn man sich ein bisschen auseinandersetzen würde mit mir, dann würde man wissen so, okay, ne, ich bin ein Solopreneur, ich brauche keine Mitarbeiter.
Ja.
Nennt sich dann wieder virtuelle Assistentin, wo ich denke, so, was bist du denn jetzt? Ja, und müllt mich jetzt hier schon seit Tagen zu mit, wie ich sehe, hast du noch nicht die Zeit gehabt, hier ist mein Kalender. Ja.
Ah ja, ich habe noch ein No-Go.
Ja,
okay. Ich habe noch ein No-Go, Mike. Okay. Ja, jetzt habe ich noch. Und zwar nach einer ein ganz großes No-Go, nach einer Kontaktanfrage sofort einen Sales-Pitch zu schicken.
Ah, ja.
Sofort, du nimmst es an und zack, kommt hier sofort zu sagen, wir haben für dich dieses und hier ist der Kaufbutton. Ja. Und das wird auch zum Teil automatisiert. Ja, okay. Jetzt wo du sagst,
Ja.
Nimmst du mal so ein Ding an und zack, hast du den Sales Pitch geliefert. Also das ist, also das mag irgendwo funktionieren in der Branche Maschinenanlagenbau, Ingenieure, hochvolumige Investitionsgüter, funktioniert es nicht. Ich will über niemanden urteilen. Ich kann nur über meine Erfahrungen, über die Gepflogenheiten im globalen Maschinen- und Anlagenbau reden und
ja, ich bin bei dir. Das ist schwierig. Ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das ist ja das, was aus meiner Sicht so der große Unterschied zwischen diesen durchaus legalen und legitimen B2C-Methoden ist und das, was wir im B2B haben. Ich fühle mich unwohl, andere so anzusprechen, und ich will ja auch nicht so angesprochen werden.
Genau. Und damit ist es nicht deine Persönlichkeit. Damit ist es nicht
du. So. Und ich, also gerade
Punkte grade, aus.
Ja, dieses No-Go ist ein ganz wichtiger. Also manchmal habe ich auch Anfragen, wo ich denke, oh ja, ist vielleicht aus der Hörer-Community hier vom Podcast. Dann nehme ich die an und dann machen die sofort so einen Sales-Pitch. Und du glaubst gar nicht, wie schnell die wieder rausgeflogen sind aus meinem.
Furchtbar.
Ne? Ja.
Zack. Nein.
Das ist also
gruselig.
Ja, also manchmal denke ich, ob ich denen noch was schreiben soll, dann sage ich, nee, komm, weißt du was, das Lebenszeit weg.
Genau, zack,
so, weg. Dann, also weiß nicht, die Leute haben sich bei mir dann auch verbrannt, weißt du so.
Genau, ja, natürlich, die haben sich auch verbrannt.
Ja.
Und ja. wenn du von einer Agentur oder irgendjemand das extern ausleitest und mal gerne willst du eigentlich Kontakte, aber eigentlich zahlst du noch Geld für eine Imageverbrennungsmaschine, ja. für eine automatisierte Imageverbrennungsmaschine, frage ich mich einfach, oder auch nochmal, manchmal, das habe ich auch gesehen, teilweise, nicht vorher mal ausprobieren, ja, sondern das gleich zu automatisieren. Nicht mal selbst, okay, wenn ich mir was denke, was man eventuell automatisieren, dann probiere ich es doch mal bei 100 Leuten aus. Ja. Und wenn es dann funktioniert, dann kann ich sagen, okay, da gehe ich mit Manpower ran. Aber überhaupt nicht selber das auszuprobieren und das sofort auszulagern und dann mit Masse drauf zu gehen, ohne mal überhaupt zu probieren, ob meine Zielgruppe überhaupt da auf sowas anspricht, halte ich für rausgeschmissenes Geld und das Image wird verbrannt. Also, wenn der Prozess sauber ist und ich weiß, es funktioniert, dann automatisieren, aber doch nicht von Anfang an. Ja. Aber das brauche ich dir als Systemingenieur und das brauche ich dir nicht zu erzählen, dass ein nicht funktionierender Prozess, den ich automatisiere und skaliere, einfach viel Schrott rausbringt, anstatt wenig Schrott.
Absolut. Das ist, Shit in, shit out, ne? Also wenn ich
genau, und dann halt Big Shit out.
Ja, ne? Ne? Ja, ich finde das, also ich überlege auch immer so, am Ende des Tages, wie haben wir das denn, als ich vor 15 Jahren mich selbstständig gab, wie habe ich das denn damals gemacht? Ja, es gab Branchennetzwerktreffen, so Abende, weißt du, ich kann mich noch erinnern, es gibt hier bei mir in meinem damaligen Kontext einen Verein oder einen Verband, einen Interessen- oder Fachverband, ASQF, da geht es um Software und Qualität und weißt du, das meine Zielgruppe läuft darum. Ja, und die machen dann halt irgendwie einmal im Monat machen die so ein Treffen, regionales Treffen und dann gibt es auch einen Referenten oder Referentin und dann anschließend kann man noch ein bisschen netzwerken. Und wie sind wir denn da früher hingegangen? Wir sind da hingegangen, entweder haben wir einen Vortrag gehalten, das war natürlich die perfekte Möglichkeit, also ne, später haben die mich dann immer angesprochen, ob ich einen Vortrag halten will, das ist natürlich ideal, muss aber nicht. Und dann stehst du da rum und dann gibt es dann irgendwie noch vielleicht irgendwie ein Buffet oder sowas und dann holt man sich eine Kleinigkeit und kommt ins Gespräch. Und dieses Vorgehen, wie ich früher das auch schon Anführungsstrichen analog, ne, also offline gemacht habe, muss ich ja online genauso machen. Ich platz ja dann auch nicht auf so einen Städtisch zu und sag, hallo,
ja, klar.
Guten Tag, ich bin der Pfingsten und
übrigens hier unterschreiben
brauchen,
Sie mal.
Jetzt brauchen Sie Lasten.
Sie Lasten und hier unterschreiben Sie und mal.
Jeder von uns
was ist der?
Dann sind die drei.
Was hat der getrunken? War das war genau. Nicht nur Bier drin oder so?
Vorne. Ja, genau. Weißt du, das ist, und ich finde das so skurril, dass die Leute das dann auf LinkedIn übertragen. Weißt du, so, ey,
keine Ahnung.
Es ist und damit, da kann ich schon viel auch für mich selber dann auch.
Nein, das ableiten. Musst ja du sein.
Ja.
Das bist nicht du. Und wenn es nicht bist, dann bist du es auch nicht digital.
Sorry. Genau. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen dieses, ne, wie kann ich das einsetzen? Aber auch eben, was ich auf keinen Fall machen darf. Vielleicht mal so für diejenigen Hörer oder Hörerinnen unter uns, die jetzt so sagen, okay, da will ich mich tiefer mit beschäftigen, das ist interessant. Ich habe vielleicht auch noch gar nicht so viel gemacht, ne? Was wären so drei kleine Tipps, die du sagen würdest, wo du sagen würdest, ey, das mal anfangen und damit tust du den ersten guten Schritt?
Also, das erste Thema wäre, sich zu überlegen, was will ich überhaupt? Und den Entschluss zu fassen, das dann professionell zu nutzen. Also sich selbst zu sagen, ich will das professionell nutzen. Das zweite ist, das Profil einigermaßen in Ordnung zu bringen. Weil das ist wie eine Visitenkarte. Und die wenigsten von den Vertriebsmitarbeitern gehen raus mit einer Visitenkarte, die irgendwie angelätscht ist, wo die Telefonnummer fehlt, der Name ist falsch geschrieben. Aber so schauen, das ist ihre digitale Visitenkarte, ihre digitale Identität. Und so einigermaßen okay, das muss nicht die Dickpapier-Visitenkarte sein mit Goldschrift und allem drum und dran, aber einigermaßen ordentlich. Und vieles, was ich sehe, ist noch weit davon, einigermaßen ordentlich zu sein. Dann schaut es schon mal ordentlich aus. Ja, das ist so die Basis. Und dann dann sich zu überlegen, auch dann einfach mal anzufangen und zu probieren. Man kann sich Es gibt Tutorials, es gibt Videos, es gibt Bücher. Das ist die Learning by Doing Variante. Das habe ich gemacht 2 bis 3 Jahre, bis ich dieses Level erreicht habe. Mittlerweile gibt's auch Anbieter, ich gebe ja auch Kurse, die einem da helfen, da innerhalb von einer kurzen Zeit auf ein gesundes Level zu kommen und das umzusetzen, auch ins Umsetzen zu kommen. Ich würde da darauf achten, dass die Anbieter wirklich Erfahrung im B2B-Kontext haben. Okay. Dass die wirklich wissen, wie der Hase läuft, wie das Geschäft läuft. Also, und ja, dass da auch eine gewisse Qualität auch da ist, dass sie verstehen, wie diese Zielgruppenansprache geht in dem Kontext, weil sonst passieren halt solche Sachen, wie wir vorher halt einfach gesagt haben, wohl automatisiert da drauf gebaut wird und dann macht man mehr kaputt. Mhm. Es sollte mich auf jeden Fall damit beschäftigen.
Ja. Guter Punkt. Philipp, haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht, dass was ich noch am Ende wirklich loswerden möchte. Ich denke, wir haben wirklich viel über Do's und Don'ts geredet. Ich möchte jetzt auch nicht, dass die Hörer deines Podcasts erschlägt, dass sie sagt so, ganz gefährlich, sondern ich denke, es ist wichtig, auch ins Machen zu kommen. Einfach mal in kleinen Schritten auszuprobieren, am Profil zu arbeiten, Leute zu kontaktieren, einfach auch ins Machen zu gehen, weil das ist das Schöne bei Social Media. Es lebt von Interaktion und es lebt vom Machen. Und deswegen denke ich, dass ein großer Schritt auch ist und das ist auch wichtig, dass das vom Management unterstützt wird, dass das die Firma dann sagt, jawohl, machen. Und wenn du jetzt Selbstständiger bist, dann hast du es selber in der Hand, das ist doch super, da musst du niemanden um Erlaubnis fragen. Aber dann auch einfach mal machen und einfach mal ausprobieren und sich wirklich lernen beim Gehen. Damit möchte ich es beenden. Weil es sind ungeheure Chancen und die kann man nutzen und die Zeit ist jetzt und die Zeit war nie besser als jetzt. Und da möchte ich deinen Hörern viel Erfolg dabei wünschen.
Ja, wunderbar, dankeschön. Das ist ein guter Tipp. Wo finden wir dich im Netz? Wo können die Hörerinnen und Hörer hingehen, wenn sie sich weiter mit dir vernetzen wollen?
Ja, also das Allereinfachste ist mein LinkedIn-Profil, weil das will ich sicherlich weiterhin behalten. Du packst es in die Shownotes rein, glaube ich, Mike. Ja. Das seht ihr auch immer, es tut sich bei mir immer einiges. Und wenn jetzt jemand mich kontaktiert und sagt, hey, Philipp, ich habe den Podcast gehört, ich habe da eine Frage dazu, dann nehme ich das gerne an. Weil ich tausche mich immer auch gern mit Leuten aus der Branche, die ähnliche Fragestellungen haben. Ich lerne auch dazu bei den Fragen. Und dann kontaktieren sie sich einfach mich und schreiben kurz rein, hier Mike Pfingsten Podcast, dann weiß ich, woher es kommt und dann nehme ich das Ding auch an.
Super, also wenn ihr gerade unterwegs seid, im Auto, und beim Joggen, Hundespaziergang, ICE, wie auch immer und ihr diese Episode hört, in den Shownotes, in eurem Player findet ihr den Link auf das Profil vom Philipp und dann ganz einfach, ne, ihn ansprechen und sagen, hallo, bei Mike im Podcast gehört. Dann freut sich der Philipp und weiß, woher die Anfrage kommt und dass es nicht automatisiert ist.
Nein, genau. Da hat jemand sich wirklich mit mir beschäftigt, genau. Und sich mit dem Thema beschäftigt, genau. Weil er sich eine Dreiviertelstunde lang diesen wunderbaren Podcast angehört hat.
Genau, super. Philipp, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, für diese Idee, Social Selling und das in Kombination mit LinkedIn eben halt für seinen eigenen Product or Service zu nutzen. Schön, dass du dabei warst.
Danke, Mike. Schöne Grüße nach Köln.
Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App deiner Wahl und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im Product or Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.